er für eine Liebe ausstrahlt und was es für mich, für uns, für eine Gesellschaft, für Deutschland, für Europa, für die Welt bedeuten kann. Und ich bin auf ein Gebet gestoßen, das wollte ich euch heute mitgeben. Das Gebet wird dem heiligen Franz von Assisi zugeschrieben, der mit seiner radikal gelebten Liebe und Demut das 12. Jahrhundert komplett auf den Kopf gestellt hat. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe bringe, wo man sich hasst, dass ich Versöhnung bringe, wo man sich kränkt, dass ich Einigkeit bringe, wo Zwietracht ist, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich die Wahrheit bringe, wo Irrtum herrscht, dass ich die Hoffnung bringe, wo Verzweiflung quält, dass ich die Freude bringe, wo Traurigkeit ist, dass ich das Licht bringe, wo Finsternis regiert. O Herr, hilf mir, dass ich nicht danach verlange, getröstet zu werden, sondern zu trösten, verstanden zu werden, sondern zu verstehen, geliebt zu werden, sondern zu lieben. Denn wer gibt, der empfängt, wer verzeiht, dem wird verziehen, wer stirbt, der wird zum ewigen Leben geboren. Amen. Wen das angesprochen hat, darf sich gern diese Karte von mir abholen. Oder ich gebe sie ihm. Jemand da?
Neben dem vollbrachten Werk von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gibt es ja auch die Gnade. Und ich will jetzt einfach ein Zeugnis geben von der Gnade Gottes, die ich erfahren habe. Und zwar, ich bin gestürzt und habe ziemliche Schmerzen und habe gedacht, okay, mach mein Training weiter, das geht alles schon wieder vorbei, ist nicht vorbeigegangen. Aber ich habe dann im Arzt angerufen und der hat gesagt, das war jetzt erst letzte Woche, am 22. Juni gibt es einen Termin. Und dann habe ich gesagt, ach, erst am 22. Juni. Und dann sagt sie, ach, wissen Sie was? Kommen Sie in den nächsten 20 Minuten einfach vorbei. Ich schiebe Sie zwischenrein. Gut, zwischenrein geschoben. Habe ich gesagt, danke, danke Jesus, das ist ein Gnadengeschenkle von dir. Ein Gnadengeschenkle von dir. Gut, dann hat man Röntgenaufnahme gemacht. Alles gut, aber ich muss ins MRT. Verschiedene Stellen mit MRT angerufen, fällt mir ein, Glaubensschwester schafft auch in einer MRT-Praxis ihr Bescheid gegeben. Sie hat gerade an dem Tag geschafft, sie schafft nicht mehr 100%, sondern nur noch auf Minibasis. Sie kommt ins Geschäft und erfährt sofort, sie fragt sofort und sie hat gesagt, jetzt am Samstag hat gerade jemand abgesagt. Wow! Wieder ein Gnadenschenkel vom Herrn. Also jetzt am Samstag war ich dort immer Thema. Sonst hätte ich noch länger warten müssen. Und nächste Woche kommt der Bericht und die Woche drauf habe ich schon die Besprechung mit dem Arzt. Und das sind lauter Gnadenschenkel vom Herrn. Innerhalb von etwa mal ganz 2,5 Wochen habe ich das alles jetzt, die ganze Untersuchungen, wo ich dann weiß, was dann ist. Und ich will euch einfach sagen, dass es einfach viele Gnadengeschenke im Alltag gibt für jeden von uns. Aber es kommt darauf an, dass man sie erkennt und dafür dann auch dankbar sind. Und auch vielleicht auch in einer Erwartungshaltung. Aber Gott hat uns gesagt, dass er Gnade für uns hat und Gnadengeschenke für jeden, viele, jeden Tag. Aber das zu erkennen und dann Gott loben, preisen und dafür danken. Einfach als Ermutigung.
Ja, ich habe diese Woche auch was erlebt. Also, und zwar habe ich mich ein bisschen auffällig benommen. Das heißt, ich habe irgendwas gemacht, was so nicht okay war. Mir ist aber in dem Moment, war dort so emotional drin, habe ich da irgendwie das nicht so gerafft, ja. Aber dann hinterher hat meine Frau was gesagt und noch jemand, eine andere Person was gesagt und das hat dann in mir gearbeitet, ja. Und habe ich gesagt, okay, das stimmt ja schon, ja, gell, aber war schon auch so ein bisschen eine, ich bin doch der die Richtigkeit hat oder die Wahrheit hat. Oder. Aber auf jeden Fall, okay, mein Herz hat es gearbeitet. Und dann habe ich der Person geschrieben und also so mein Herz geschrieben, ja, dass ich das eine wohl bekennen will, dass ich da nicht richtig lag oder habe mich dann entschuldigt dafür. Und das andere war aber, dass ich dann trotzdem das, was ich Wissen als Wissen vermittelt habe, ja, das ist 100% ganz klar, ja. So ist es. Ich habe Jesus bekannt, ja, in einem Gespräch, was ein bisschen öffentlich war, ja. Und habe das gesagt, nee, das ist die Wahrheit und das bekenne ich. Und alles andere, was emotional oder persönlich so drüber hinaus war, da muss ich mich entschuldigen, ja. Okay. Postwendend kam eine Rückantwort per Voicemail und mehrfach danke, danke, danke. Das fand er so gut von mir. Und das war so schön, dass er das jetzt so, hätte er nicht gedacht, aber gut, als Christ sollten wir schon, oder als ja, Wiedergeborene sollten wir schon ein bisschen ein Niveau haben, ja. Auf jeden Fall, letzte Nacht, ich wache um 2:30, ne, 3 Uhr auf und mich putzt es irgendwie durch. Und bin auf der Toilette gewesen, 1/2 Stunde und war richtig leer von innen raus. Und dann hat was angefangen vom Geist her. Ich war so in einer spirituellen Dimension drin. Ich hätte Bäume ausreißen können, ich hätte alles. Das war ich dann die ganze Zeit wach und habe Worship gemacht mit Gott und Begegnung mit Gott. Und der gestrige Tag war ein Highlight. Heute fühle ich mich wie aufgeladen, wie wenn mir jemand einen Voltstrom durchjagt. Ja, das ist hammermäßig. Und der Punkt war, ich habe vergeben. Das war der Punkt. Ich habe vergeben. Mein Herz hat demjenigen bezeugt, ich habe einen Fehler gemacht. Und derjenige hat es sowas von angenommen. Und hey, das ist so wichtig, das setzt sowas frei, Vergebung auszusprechen und nicht auf unserem Recht oder unserem Stolz oder sonst was hängen zu bleiben, sondern da reinzusprechen. Und ja, was willst du anders machen, als freigesetzt zu sein? Und dann kannst du die Herrlichkeit Gottes wirklich so empfangen. Das ist eine Dimension. Das will ich jedem zuschreiben. Amen.
Ja, ich möchte euch, ich weiß nicht, geht es mit dem Mikro, dass ich spreche? Versteht ihr? Ich wollte euch auch was erzählen, was ich erlebt habe. Und zwar, ich hatte vor gefühlt 2-3 Monaten eine emotionale Krise, ziemlich schlimm, und habe dort schon ein Erlebnis gemacht, eine Erfahrung gemacht, dass unser Sohn, der Johannes, der ja ein Down-Syndrom hat, mir unheimlich Kraft gibt. Und jetzt gerade eben, war ich da vorne geguckt und hatte irgendwie um im Lobpreis und einfach so eine gewisse Anspannung und so eine Stress, sagen wir es einfach mal, da weiß jeder, was gemeint ist vielleicht. Und der Johannes saß neben mir, hat meine Hand gehoben und es war wieder so, er hat mir einfach Kraft gegeben und ich merke, wie Gott ihn benutzt, obwohl er ein Mensch ist mit großer Beeinträchtigung. Das ist einfach irre. Ich habe einfach gespürt, wie Gott mir sagt durch den Johannes, es ist okay, es ist alles gut, du bist gut, ich mag dich so, wie du bist. Und ich möchte es einfach euch weitergeben, zur Ehre Gottes, aber auch ein bisschen zur Ehre Johannes, weil er kriegt so viel Ehre in seinem Leben. Von daher wollte ich es mit euch teilen.
Mach mein Auto an, lass die Kupplung kommen, es passiert nichts. Auto an, Auto fährt nicht. Habe ich es auch nochmal versucht, ging gar nichts. Habe das Auto ausgemacht, gebetet, befohlen, dass das Auto in Jesu Namen zu funktionieren hat. Ausgesprochen, dass mir alles zum Besten dienen muss, weil ich ein Kind Gottes bin, weil er mich liebt, weil ich nach seinem Vorsatz berufen bin. Auto an, Kupplung geht wieder nicht. Wer mich kennt, ich habe öfters Probleme mit Autos, die ich besitze. Und ich dachte so, super, der Feind will mir wieder eins eindrücken, aber ich war ruhig und wusste, okay, es muss mir zum Besten dienen. Ich habe mich super schlau gefühlt, als ich da mit einem Käsebrot vor der offenen Motorhaube stand morgens und nichts gesehen habe. Genau, dann habe ich gesagt, okay, Gott, ich versuche es noch einmal. Habe das Auto angemacht, ist gelaufen. Hab da mittags meiner Mutter davon erzählt, die so, ja, musst ja noch zur Werkstatt gehen und alles. Und ich so, nee, Mama, der beste Mechaniker, den es überhaupt gibt, hat mein Auto repariert. Und da möchte ich auch einfach Mut machen, auch zu beten, auch wenn irgendwie mein Alltagsgegenstand kaputt ist, nicht nur, wenn wir als Menschen kaputt sind. Weil Gott kann da einfach Wunder tun und er sorgt sich um uns. Und ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat, aber ich bin mir sicher, Gott hat da gewusst, dass mir zum Besten dient, dass ich 2 Minuten später losgefahren bin oder was auch immer. Also betet auch über solche Sachen. Gott tut da auch Wunder.
Guten Morgen. Ich sehe ein paar neue Gesichter. Ist jemand da, der mich nicht kennt oder noch nicht kennt? Viele. Herzlich willkommen. Ich bin Wolli Poister, ich predige einmal im Monat hier und ich kenne diese Gemeinde seit etwas mehr als 40 Jahren. Ich sehe schon, fast alle von euch waren damals noch gar nicht geboren. Es war, glaube ich, 81, 82 um den Dreh wurde die Gemeinde hier oben gegründet. Wer Jesus Christus bewusst in seinen Alltag mitnimmt, der wird im Laufe der Zeit erleben, wie er einerseits Gott immer besser kennenlernt. Die Stimme Gottes wird ihm vertraut. Er entdeckt eine oder mehrere besondere Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Er oder sie findet den passenden Aufgabenbereich entsprechend zu diesen Gaben. Und andererseits macht er die Erfahrung, dass Gott auch den Charakter verändern möchte, sodass die Bibel nennt das, die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar wird. Und diese Frucht des Heiligen Geistes hat nach Galater 5, Vers 22 9 folgende Ausprägungen: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der Oberbegriff ist die Liebe. Das sind alles Ausprägungen davon. Die Frucht des Geistes, unser deutsches Wort aus dem Griechischen dazu, heißt Charakter. Das, was meinen Charakter ausmacht. Ich habe diese 9 Dinge aufgezählt und ich muss euch ehrlich sagen, das ein oder andere davon fehlt mir noch. Vielleicht geht es dir ja auch so. Wir sind in dieser neuen Predigtreihe Tageslicht. Und dazu passend hat meine heutige Predigt den Titel Ins rechte Licht gerückt. Einmal im Monat präsentiere ich euch hier eine Episode aus dem Leben von Josef. Josef war der Urenkel von Abraham. Wir gehen also ganz weit zurück in die Geschichte und entdecken, dass das, was wir dort lesen, brandaktuell ist. Josef befand sich viele Jahre lang in der Charakterschulung Gottes, bis alle seine Wesensmerkmale dem Licht Gottes standhalten konnten. Bis Josef so gereift war, dass Gott ihm Großes anvertrauen konnte. Deine und auch meine Schattenseiten sollen ans Licht kommen, damit sie dort von Gott geheilt werden können. Gott hat auch mit dir noch Großes vor. Im letzten Monat, als ich hier war, ging es um die Bedeutung der prophetischen Träume, die der Mundschenk und der Bäcker hatten, als sie einige Zeit im selben Gefängnis waren wie Josef. Zum Rückblick und zum Einstieg in die heutige Fortsetzung hier noch einmal die letzten 4 Verse aus 1. Mose Kapitel 40, Vers 20. 3 Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein Festmahl für seinen ganzen Hofstaat und ließ den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker aus dem Gefängnis holen. Den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein früheres Amt ein. Den Bäcker jedoch ließ er aufhängen, ganz so, wie Josef es vorausgesagt hatte. Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, möchte ich noch kurz mit uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir uns heute auch wieder mit deinem Wort beschäftigen können. Denn wir lesen an einer Stelle, alles, was dort aufgeschrieben ist, soll uns zur Lehre dienen. Und so schenke, dass wir aufmerksam sind und verstehen, was du uns heute durch diese Begebenheit ganz persönlich sagen möchtest. Danke, Herr. Amen. Amen. Josef war nach inzwischen 8 Jahren im Gefängnis noch nicht zu dem Mann geworden, den Gott aus ihm machen wollte. Es musste noch ein Charaktermerkmal ans Licht kommen, das Gott gern verändert hätte. Es ging nämlich um den Punkt, Josef war noch nicht bereit, sein Leben in völliger Abhängigkeit von Gott zu führen. Das wurde nämlich sichtbar an dieser ganz kleinen Bemerkung, die wir beim letzten Mal kurz erwähnt haben, Verse 14 und 15b, wo Josef zu dem Mundschenk sagte, als er hörte, der wird entlassen aus der Haft: Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich sitze im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Heute nennen wir das seine Beziehungen spielen lassen. Kennt ihr das? Hey, du hast doch einen guten Draht zum Chef. Leg doch mal ein gutes Wort ein für mich. Josef versuchte auf eine ganz normale menschliche Weise seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Doch Gott ließ diesen Versuch scheitern, haben wir eben gelesen, Vers 23. Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Und hiermit begann für Josef eine neue Prüfungszeit, in der er lernen sollte, seine Zukunft völlig in die Hände Gottes zu legen und fest darauf zu vertrauen, dass Gott immer zum richtigen Zeitpunkt handelt. Gott wollte ihm klarmachen: Josef, ich kann Großes in deinem Leben bewirken, ohne dass du auf menschliche Beziehungen angewiesen bist. In genau diesem Lernprozess war Josef. Und Gott investierte weitere Zeit in ihn. Und diese weitere Zeit der Vorbereitung dauerte noch einmal 2 Jahre, sodass Josef insgesamt rund 10 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Und dann kam endlich der Zeitpunkt, dass Gott diese harte Prüfung beendete. Josef war inzwischen 30 Jahre alt und jetzt setzte Gott ihn ein in diese hohe Position, die er für ihn vorgesehen hatte. Genau das hatte Gott ja dem Josef, der damals 17 Jahre war, durch prophetische Träume angekündigt. Wenn du so prophetische Träume bekommst, was Gott mit dir tun will, das wird in der Regel nicht in den nächsten 4 Wochen geschehen. Bei Josef hat es 13 Jahre gedauert. Jetzt lasst uns mal lesen, wie die Erfüllung der Prophetie aussah. Das ist 1. Mose 41, Verse 1 bis 32. Wir lesen aber nicht alles. 2 Jahre später träumte der Pharao, dass er am Nilufer stand. In dem Traum stiegen plötzlich 7 fette, gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen 7 magere, hässliche Kühe aus dem Fluss und stellten sich neben die 7 fetten Kühe. Und die mageren, hässlichen Kühe fraßen. fraßen die fetten, gesunden Kühe auf. Da erwachte der Pharao. Bald schlief er wieder ein und hatte einen zweiten Traum. 7 Ähren wuchsen auf einem einzigen Halm und jede einzelne Ähre war schön und prall gefüllt. Dann plötzlich wuchsen 7 weitere Ähren an dem Halm, doch diese waren verkümmert, vom Ostwind vertrocknet. Die verkümmerten Ähren verschluckten die 7 schönen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum gewesen war. Am nächsten Morgen war der Pharao sehr beunruhigt über die Bedeutung der Träume. Er ließ alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich kommen und erzählte ihnen seine Träume. Aber keiner von ihnen konnte sie deuten. Da sprach der Mundschenk beim König vor: Majestät, heute ist mir mein Versäumnis wieder eingefallen, sagte er. Vor einiger Zeit, als Sie auf den obersten Bäcker und mich zornig waren, haben Sie uns ins Gefängnis werfen lassen. Eines Nachts hatten der Bäcker und ich einen Traum, und jeder Traum hatte eine Bedeutung. Wir erzählten die Träume einem jungen Hebräer, einem ehemaligen Sklaven des Oberbefehlshabers der königlichen Leibwache. Er sagte uns, was unsere Träume bedeuteten. Und alles traf genau so ein, wie er vorausgesagt hatte. Ich wurde wieder in meine Stellung als Mundschenk eingesetzt und der oberste Bäcker wurde gehängt. Sofort schickte der Pharao nach Josef und er wurde schnell aus dem Gefängnis herbeigeholt. Josef ließ sich die Haare schneiden, wechselte seine Kleider und trat vor den Pharao. Ich hatte einen Traum, erzählte der Pharao ihm, und keiner kann mir sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Deshalb habe ich dich rufen lassen. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, antwortete Josef. Nur Gott kann es. Aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Der Pharao erzählte ihm den Traum. Jetzt kommt noch mal den Traum, den kennen wir schon. 24. Ich habe die Träume meinen Wahrsagern erzählt, aber keiner von ihnen konnte mir sagen, was sie bedeuten. Beide Träume bedeuten dasselbe, sagte Josef zum Pharao. Gott hat ihnen durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Die 7 fetten Kühe und die 7 schönen Ähren stehen für 7 reiche, fruchtbare Jahre. Die 7 mageren, hässlichen Kühe und die 7 vertrockneten Ähren stehen für 7 Hungerjahre. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. In den nächsten 7 Jahren wird es in ganz Ägypten reiche Ernten geben. Nach ihnen werden jedoch 7 Jahre des Hungers kommen. Sie werden so schwer sein, dass der Überfluss vergessen sein wird. Der Hunger wird das Land aufzehren. Die Hungersnot wird so schrecklich sein, dass sich niemand mehr an die guten Jahre erinnern wird. Dass sie den Traum 2-mal geträumt haben, bedeutet, dass diese Ereignisse bei Gott beschlossene Sache sind und dass er sie bald eintreten lassen wird. Eine interessante Geschichte, nicht wahr? Wir sind im Jahre 1885 vor Christus, also fast 4000 Jahre zurückgedacht. Und der Pharao war der Herrscher einer damals schon 1200 Jahre alten und mächtigen Großmacht im vorderen Orient. Als Josef dort war in Ägypten, da standen die Pyramiden bereits seit rund 700 Jahren. Also eine ganz, ganz alte Kultur. Und als der Pharao am Morgen aufwachte und seine 2 Träume dachte, spürte er in seinem Inneren, dass diese Träume ganz wichtig für ihn waren. Aber er wusste nicht, warum und wozu. Er ahnte, dass es um sein Königreich ging. Er ahnte, dass es vermutlich auch um sein Leben ging. Und das beunruhigte ihn zutiefst und machte ihm Angst. Kennt ihr solche Träume? Manchmal sind sie sehr heftig. Dann gibt es die Bezeichnung Albträume, dass man schweißgebadet wach wird. Wenn es mir passiert, ich habe an meinem Nachttisch Stift und Kuli und einen prophetischen Kugelschreiber, Das ist einer, da drückt man drauf, dann geht eine kleine Lampe an. Dann wird meine Frau Marianne nicht wach, wenn ich schnell den Traum aufschreibe. Ich muss das machen. Meistens ist es so zwischen 2:30 und 3. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich es nicht tue, am nächsten Morgen, wenn ich wach werde, weiß ich nicht mehr, was ich geträumt habe. Marianne weiß alles. Sagt, du, heute Nacht hatte ich wieder 3 Träume, erstens, zweitens, drittens. Was meinst du? Gib mir mal die Auslegung. So läuft unser Frühstück ab. Marianne ist sehr prophetisch und 3 Träume ist so die Regel in der Nacht. Und sie schreibt es auch auf. Und wenn so eine Kladde mit 200 Seiten voll ist, kommt die nächste. Weil mir Bücherregal einfach ist so 1 Meter vollgeschriebene Bücher der letzten 40 Jahre. Was Pharao nicht wusste, beide Träume kamen von Gott. Und deshalb lag es an Gott, ob der Pharao den Sinn und die Bedeutung der Träume erkennen konnte. Er wusste auch nichts davon, dass seit rund 10 Jahren ein hebräischer Sklave namens Josef im Gefängnis lag und dass dieser Josef die besondere prophetische Gabe hatte, Träume auszulegen. An der bisherigen Lebensgeschichte von Josef haben wir ja gesehen, dass sich ein besonderes Merkmal wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben zog. Immer wieder steht es in der Bibel, doch Gott war mit Josef. Das ist ein Wort der Ermutigung immer wieder für mich, zu sehen, doch Gott ist da, auch wenn ich ihn gerade mal nicht sehe, mal gerade nicht höre, mal gerade nicht spüre. Doch Gott war mit Josef. Jesus sagt dazu, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Gott lenkte die Umstände, Gott brachte bestimmte Menschen zusammen, die sich normalerweise nie über den Weg gelaufen wären. Und Gott sprach in das Leben von Menschen hinein durch Träume. Menschen, die bis dahin noch nie etwas von Gott gehört hatten. Woher wusste der Pharao, dass seine beiden Träume so wichtig waren? Wieso konnte er spüren, dass die Auslegung seiner Traumdeuter falsch waren? Er wusste es deshalb, weil Gott ihm die Träume gegeben hatte. Hier haben wir wieder einmal die seltene Besonderheit, dass Gottes Geist zu jemandem redet, der gar nicht gläubig ist, der Gott überhaupt nicht kennt, der noch nie von Gott gehört hat. Das gab es ab und zu auch schon im Alten Testament, zum Beispiel bei Abimelech, dem König von Gerar. Als Abimelech dem Abraham die Sarah weggenommen und in seinen Harem gesteckt hatte, sagte Gott in der Nacht in einem Traum zu Abimelech, Abimelech, Sarah ist nicht die Schwester von Abraham, Sarah ist seine Ehefrau. Und wenn du ihm nicht sofort seine Frau zurückgibst, musst du sterben. Abimelech war so beeindruckt durch Gottes Reden in diesem Traum, dass er sofort handelte und Sarah dem Abraham zurückgab und ganz viele Geschenke noch obendrauf packte. Gold und Silber und alles. Ich finde diese Begebenheit in 1. Mose Kapitel 20. Aber zurück zum Pharao. An dieser Stelle kommt der Mundschenk wieder ins Spiel. Wir erinnern uns daran aus der letzten Predigt, dass der Mundschenk eine besondere Vertrauensstellung am Königshof hatte. Bevor der Pharao einen Schluck Spätburgunder genommen hat, musste der Mundschenk trinken. Der Pharao hat bis 10 gezählt. Wenn er dann nicht tot umgefallen war, wusste er, jetzt kann ich auch trinken. Denn früher pflegte man insbesondere durch Vergiftung die Herrscher aus dem Weg zu räumen. Und vor längerer Zeit war der Mundschenk wegen irgendetwas in Ungnade gefallen und für einige Zeit im Gefängnis gelandet. Zugleich auch mit dem Bäcker. Vor 2 Jahren war er dann aus der Haft entlassen worden, wurde in sein früheres Amt eingesetzt. Und die Zeit im Gefängnis, wahrscheinlich war es ein ganzes Jahr, die Zeit war ihm mit Sicherheit eine Lehre gewesen. In seiner Position als Mundschenk, das wusste er jetzt, da durfte er sich nichts mehr leisten. Keinen Fehler machen. Bloß nicht unangenehm auffallen. nur noch still und zurückhaltend und vorbildlich seinen Dienst tun. Und dieser Mundschenk bekam das natürlich mit, wie ein Traumdeuter nach dem anderen zum Pharao kam und versuchte, die Träume des Pharao auszulegen. Hin und wieder war der Mundschenk sogar bei den Gesprächen dabei, denn er servierte ja die Getränke. Und plötzlich, aus heiterem Himmel, wurde ihm bewusst, dass ausgerechnet er, der Mundschenk, dass er die Lösung für diese Problematik hatte. Er erinnerte sich nämlich an Josef. Josef, der 2 Jahre zuvor im Gefängnis mit seiner Traumauslegung bei ihm selbst und auch bei dem Bäcker jeweils zu 100% richtig gelegen hatte. Josef hatte damals auf seinen Gott hingewiesen und hatte betont, dass die richtige Auslegung nur von Gott kommt. Dem Mundschenk war natürlich klar, dass sich ein sehr großes Risiko einging, wenn er sich in Pharaos Gespräche einmischen würde. Zum Beispiel: Verehrter Pharao, ich glaube, der Traumdeuter, der gerade da war, der lag auch daneben. Aber ich kenne da einen hebräischen Sklaven im Gefängnis, so ehemaliger Zellengenosse. Der ist echt gut mit Träumen und so. Mit dem sollte der Pharao mal Kontakt aufnehmen. Die Gefahr war sehr groß, dass der Pharao einen Wutanfall bekam und den Mundschenk erneut einsperren ließ. Ich, der Pharao, soll einen unbekannten, ausländischen, inhaftierten Sklaven um Rat fragen? Ich, der Pharao? Eine Zumutung, findet ihr nicht auch? Doch damals vor 2 Jahren, als der Mundschenk am tiefsten Punkt seines Lebens sich im Gefängnis wiedergefunden hat und nicht wusste, wie es ausgeht, der Bäcker wurde schließlich aufgehängt. Er wusste nicht, ob er jemals wieder rauskommen würde, ob er sterben müsste. Da hatte der Mundschenk erlebt, wie Gott in sein Leben eingegriffen hatte. Er hatte ja diesen zunächst unverständlichen Traum von einem Becher und dann die Weintrauben und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Doch dann half ihm dieser einfache Mitgefangene namens Josef, der ihn tröstete, der ihm erzählte, was der Traum bedeutete und was sein Gott, dem er vertraute, was dieser Gott von Josef mit dem Mundschenk vorhatte. Genauso wie Josef es vorausgesagt hatte, war es ja dann auch gekommen. Jetzt, 2 Jahre später, erinnerte sich der Mundschenk wieder an dieses Erlebnis und plötzlich wusste er, was zu tun war. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen, sprach den Pharao an und berichtete ihm von seiner damaligen Erfahrung, die er mit Josef, dem Mann Gottes, gemacht hatte. Auch in deinem eigenen Leben als Nachfolger Jesu gibt es immer wieder Gelegenheiten, anderen Menschen von einer Erfahrung zu berichten, die du mit deinem Gott gemacht hast. In der christlichen Fachsprache nennt man das ein Zeugnis geben. Ich sage lieber ein Erlebnisbericht. Wir wohnten erst einige Monate in dem neuen Ort und dann fiel uns auf, dass wir den älteren Nachbarn im Haus schräg gegenüber schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatten. Einige Wochen lang. Marianne meinte: Du, ich glaube, der ist krank und liegt vielleicht sogar im Krankenhaus. Der hat zuletzt auch sehr schlecht ausgesehen. Und bei nächster Gelegenheit sprachen wir seine Frau an. Wir erfuhren, ja, der Nachbar ist an Krebs erkrankt, lag längere Zeit in der Klinik und wurde jetzt bestrahlt. Also fingen wir an, für ihn zu beten. Wenige Tage später kam ich auf dem Rückweg von meiner Nordic Walking Runde, bin ja älter geworden, gehe am Stock, also an 2 Stücken. Nordic Walking, 1 Stunde jeden Tag. Und ich komme da zurück, mache die Kurve in unsere Straße rein. Wer saß draußen im Garten auf dem Bänkchen? Der kranke Nachbar. Ich wollte höflich grüßen und weitergehen, doch dann war diese innere Stimme in mir: Geh zu ihm hin, leg ihm die Hände. Hände auf und bete für ihn. Manchmal rede ich nur mit Jesus, sagt Jesus, also so gut kenne ich den jetzt auch nicht, der frühere Bürgermeister. Aber die Stimme war da. Ich mache es dann immer so, dass ich sage, okay, Jesus, ich tue es auf deine Verantwortung. Ich ging also hin zu der Gartenbank und setzte mich neben den Nachbarn, fragte ihn, wie es ihm so geht. Und nach kurzer Zeit erzählte ich ihm von der Bibel und von Jesus. Und als ich ihn schließlich fragte, ob ich für ihn beten darf, war er ganz überrascht. Das würden Sie wirklich tun für mich? Für mich beten? Meine Antwort war, ja. In der Bibel steht, wir sollen beten für die Kranken. Und ich bete viel für Kranke. Und ich tue das gern. Und hin und wieder erlebe ich, dass es den Kranken besser geht. Und manchmal werden sie auch ganz wieder gesund. Kurz und gut, ich wollte ihm die Hände auflegen und für ihn beten. Da war sowas von angerührt, der Mann, der ist mir regelrecht in den Arm gefallen. Ich habe ihn gerade so auffangen können, habe ihn so gehalten und habe für ihn gebetet. Beim nächsten Treffen sagte seine Frau zu uns, dass mein Gebet ihm so gut getan hat und dass er sich schon viel besser fühlt. In den folgenden Wochen und Monaten bekam ich immer wieder den Impuls, geh rüber, klingel bei dem Nachbarn, besuch ihn, rede mit ihm und bete für ihn. Das ging über viele Wochen. Er wurde nicht geheilt. Bei einem dieser Treffen hat dieser Nachbar im Gebet Jesus sein Leben anvertraut. Es war eine richtig schöne Lebensübergabe. Etwa 4 Wochen später nach dieser Lebensübergabe ist er gestorben. Doch wir wissen, dass er zu Jesus in die Ewigkeit gegangen ist. Soweit mein kleines Erlebnis aus dem Alltag. Ich hatte die Gelegenheit, meinem kranken Nachbarn von Jesus zu erzählen und für ihn zu beten. Genau das habe ich getan. Der Mundschenk sah die Gelegenheit, von seiner Erfahrung mit Josef, dem Mann Gottes, zu berichten. Und er zögerte nicht, sondern er erzählte dem Pharao, was er erlebt hatte. Und wie ist es mit dir? Wann hast du zuletzt die Gelegenheit genutzt, jemandem von deiner Erfahrung mit Jesus zu erzählen? Der Pharao war an einem Punkt angelangt, wo er nicht weiter wusste. Keiner seiner Traumdeuter hat ihm helfen können. Doch durch das Erlebnis des Mundschenks bekam er wieder Hoffnung. Und so ließ er Josef aus dem Gefängnis holen. Es war ihm völlig egal, dass Josef ein unbekannter ausländischer Sklave war. Für den Pharao zählte nur eines: mein Mundschenk, auf den ich mich verlassen kann. Der hat mit diesem Josef gute Erfahrungen gemacht. Und ich vertraue darauf, dass dieser Josef auch mir helfen kann. Als Josef zum Pharao gebracht wurde, redete der Pharao in großer Offenheit mit Jesus. Wir lesen in den Versen 15 bis 16. Ich hatte einen Traum, erzählte der Pharao ihm. Und keiner kann mir sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Deshalb habe ich dich rufen lassen. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, antwortete Josef. Nur Gott kann es. Aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Josef wiederholte hier vor dem Pharao, was er 2 Jahre zuvor bereits dem Mundschenk und dem Bäcker bei ihren Träumen gesagt hatte. Nur Gott kann Träume deuten. Er machte dem Pharao klar, ich weiß, wer Gott ist. Ich habe eine Beziehung zu ihm und ich bin von Gott abhängig. Von mir selber aus könnte ich nicht einen einzigen Traum richtig auslegen. Doch wenn Gott mir, mein Gott, wenn Gott mir die Bedeutung der Träume zeigt, dann kann ich weiterhelfen. Dann kann ich das sagen, was Gott mir offenbart. Das mutige Wort eines Sklaven, der sich vor dem mächtigen Pharao offen zu seinem Gott bekennt. Jesus sagte später einmal, jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Matthäus 10, 32 bis 33. Josef hat sich immer wieder klar zu Gott bekannt und deshalb wird mehrfach in der Josefsgeschichte so deutlich betont, doch Gott war mit Josef. Jetzt erzählt Pharao schon zum x-ten Mal seine beiden Träume und Josef hört aufmerksam zu, allerdings anders als die bisherigen Traumdeuter. Mit seinen Ohren achtete Josef auf Pharaos Worte, doch mit seinem Herzen hörte er innerlich auf Gottes Worte, um Gottes Auslegung zu erspüren, mitzubekommen, zu hören. Deshalb brauchte Josef auch überhaupt keine Bedenkzeit, denn kaum hatte Pharao zu Ende gesprochen, da kam schon Josefs Antwort: Beide Träume bedeuten dasselbe. Ich weiß, worum es geht. Josef erklärte die Bedeutung der Träume und dem Pharao wurde klar, dass Gott in sein eigenes Leben hineinsprach, dass Gott ihm die Zukunft zeigte, damit Gott als Pharao einsetzen konnte. Denn Pharao sollte Vorbereitungen treffen für die nächsten 2x7, also 14 Jahre. Ich glaube, Pharao war begeistert, als er entdeckte, dass Gott sich für sein Leben interessierte. Ich war damals auch begeistert, als ich das begriffen hatte. Gott hat was vor mit mir. Mein Leben wurde umgekrempelt, über Nacht. Und die Reaktion von Pharao zeigt auch, er war fest davon überzeugt, dass Josefs Traumauslegung die richtige war. Schließlich machte er Josef unmittelbar darauf zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Und als Begründung sagte Pharao zu seinen Beratern, Vers 38b, wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef? Denn er ist ein Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Ein Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Spricht man in deiner Umgebung auch so von dir? Bist du jemand, der ganz vom Geist Gottes erfüllt ist und merken das die anderen um dich herum? Ich komme zum Schluss meiner Predigt. In der heutigen Episode ging es um zwei geistliche Wesensmerkmale, auf die Gott seinen Scheinwerfer, seinen Lichtstrahl gerichtet hat. Das erste Merkmal ist die Bereitschaft, sein Leben in völliger Abhängigkeit von Gott zu führen und ihm in allen Bereichen seines Lebens zu vertrauen. Josef versuchte, über menschliche Beziehungen sein Ziel zu erreichen, was ihm nicht gelang. Die biblische Bezeichnung für diese völlige Abhängigkeit von Gott lautet wie? Demut. Demut heißt, in völliger Abhängigkeit von Gott zu leben. Das ist Demut. Über Mose heißt es an einer Stelle, er war der demütigste Mann auf Erden. Nachdem Josef dem Pharao die Träume ausgelegt hatte, wurde er von ihm zu seinem Stellvertreter ernannt. Und in diesem Moment hat er unglaublich große Gunst bei Pharao. Und da wäre doch die super Gelegenheit gewesen zu sagen, Majestät, ich war bis heute Morgen 10 Jahre unschuldig drüben im Gefängnis. Nun verlange ich mein Recht. Frau Potiphar soll sofort erscheinen und öffentlich erklären, dass die angebliche versuchte Vergewaltigung eine große Lüge war. Das wäre die Gelegenheit, das mal auszusprechen. Doch was hat Josef getan? Er hat geschwiegen. Kein Wort. Er hat geschwiegen. Er war inzwischen so gereift, dass er sagen konnte, ich brauche mich gar nicht selbst zu rechtfertigen. Das überlasse ich Gott. Gott wird so handeln, wie er es für richtig hält. Ein sehr starkes Gottvertrauen. Ich glaube, das kann man nicht so auf jeden von uns übertragen. Da muss man reinwachsen. Es gab eine Buchserie unter dem Titel Nachfolge konkret. War eine Serie, da erschienen etliche Bücher in dieser Reihe Nachfolge konkret. Da erschien vor 20 Jahren das Buch Der Weg nach oben führt nach unten von Derek Prince. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Der Weg nach oben führt nach unten. Der Untertitel lautet, von der Gnade sich beugen zu können. Und das hat Josef endlich verstanden. Das zweite Merkmal könnte man so zusammenfassen. Wer Gott kennt, der soll ihn auch bekennen. Jemand berichtete mir einmal, stell dir vor, jetzt arbeite ich schon fast 10 Jahre mit diesem Kollegen zusammen und jetzt stellt sich raus, dass er auch entschiedener Christ ist. Schade, dass diese Erkenntnis 10 Jahre gedauert hat. Josef erzählte dem Pharao ganz offen von seinem Gott. Auch der Mundschenk erzählte dem Pharao ganz offen davon, was er im Gefängnis mit Josef, dem Mann Gottes, erlebt hatte. Wenn du Jesus nachfolgst, sind diese beiden Merkmale in deinem Leben auch schon ins rechte Licht gerückt worden? Das möchte ich euch mitgeben. Ich bete zum Abschluss mit uns. Danke, Herr, dass du so ganz offensichtlich gewirkt hast im Leben von Josef. Dass du alles ins rechte Licht gerückt hast. Und ich sehe mich und mein Leben. Da gibt es bestimmt noch einiges, was so mehr im Schatten liegt. Was ins rechte Licht, in dein Licht gerückt werden sollte. Fang damit an, Herr. Bewege du Veränderung. Verändere meinen Charakter da, wo es nötig ist. Lass mich geistlich wachsen und reifen, immer näher zu dir hin. Und ich freue mich über dein Wort, das mir sagt, der das gute Werk angefangen hat in dir, der wird es auch zu Ende bringen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich jedem von uns heute Morgen.